Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula. Buongiorno und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Calcio, der Podcast. Und auch wenn es die 13. Episode ist, wird dies allerdings alles andere als eine Unglücksfolge, denn wir haben wieder viele spannende Themen für euch. Ich mache das nicht alleine, ich bin wieder mit Lorenzo am Start. Lorenzo, ciao, come stai?
Ciao, buongiorno, auch ein herzliches Willkommen von mir. Hoffentlich wird die 17. Folge nicht schlimm. Aber erstmal willkommen zur 13. Ich denke, das heute wird ganz interessant. Wir werden einmal über das Mailänder Derby reden und dann noch über die Nationale. Und was wir dazu zu sagen haben, leitet euch erstmal David weiter ein.
Du sprichst es schon richtig an. Das Mailänder Derby hat natürlich am Wochenende den Spieltag bestimmt. Wir hatten aber auch noch ein paar andere Überraschungen in der Serie A. Da werden wir zu sprechen drauf kommen. Und ja, die Nationale hat die letzten zwei WM-Qualifikationsspiele vor sich. Und das alles entscheidende Spiel gegen die Schweiz, darüber werden wir dann später sprechen. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein mit dem Derby della Madonnina. Am Sonntagabend traf der AC Mailand auf Inter Mailand. Am Ende trennen sie sich beide 1:1 im 175. Derby. Und ich würde, bevor wir aufs Sportliche kommen, dir auch einmal die Frage stellen: Du hast das Spiel ja gesehen, ne?
Oh, ja.
Die Choreo von Milan fand ich so beeindruckend, dass ich die jetzt unbedingt einmal im Podcast erwähnen wollte. Denn die Fans des AC Mailand haben eine Choreo gebastelt vor dem Spiel, auf den medizinisches Personal und Ärzte zu sehen waren, mit dem Satz Mailand vergisst nicht. Und um die Helfer in der Pandemie und die medizinischen Fachkräfte einmal zu ehren, fand ich eine sehr starke Aktion. Und die Tifos in Italien sind einfach sowieso so besonders, da können viele nicht mithalten.
Auf jeden Fall. Also die Choreo fand ich ziemlich cool, also sehr bewegend auch. Das sendet dann nochmal eine schöne Botschaft vorm Spiel. Die Choreos sowieso sind oft der Hammer, also mit einer der besten Choreos, finde ich, die man so sieht, findet man oft in der Serie A. Teilweise aber auch in Russland, die sind auch echt gut dabei, aber die Choreo, fand ich, war besonders einfach wegen der Nachricht.
Und vor allem mal schön, wir hatten es damals als Thema zu sehen, dass in Italien auch Choreos zu solchen Anlässen gemacht werden und nicht zu irgendwelchen, die den Gegner verhöhnen oder beleidigen sollen, sondern wirklich Menschen, die in einer schwierigen Zeit alles gegeben haben, auch mal ein bisschen Ehre zuteilkommen lassen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch einfach direkt ins Sportliche rein. Ich glaube, das interessiert die meisten der Zuhörer sowieso. Milan trat an mit 10 Siegen aus 11 Spielen. Nur gegen Juve da nicht gewonnen, sondern unentschieden gespielt und jetzt auch gegen Inter nicht gewonnen, musste natürlich auf den gesperrten Theo Hernandez verzichten und den haben sie dann durch Balotelli ersetzt auf der linken Verteidigerposition, der ja einer der Hauptakteure werden sollte. Da würde ich einfach auch mal direkt an dich weiterleiten. Wir haben ein Spiel mit 2 Elfmetern und einem Eigentor. Wie hast du das Derby grundsätzlich wahrgenommen?
Das Derby selber, fand ich, war einer der interessanteren, die ich gesehen habe. War auf beiden Seiten sehr ausgeglichen. Also Inter hatte zwar mehr Torchancen, jedoch hat Milan das Spiel ein bisschen mehr dominiert, spielerisch, muss ich sagen. Ich fand das auch sehr, sehr knifflig, beziehungsweise sehr, sehr schwierig, der Abwehr von Inter von AC zuzusehen. Erstmal der Fehler von Kessier, wie er dann in den eigenen Strafraum dribbelt, dann den Ball verliert. Das gleiche passiert dann ähnlich nochmal, aber irgendwie kriegt dann AC Mailand 2 Elfmeter Beziehungsweise kriegt die zwei Elfmeter. Der eine wird dann gehalten von Lautaro. Ich fand das auch interessant, dass, wie soll es auch anders sein, Calhanoglu wieder getroffen hat, der gerade erst gewechselt ist. Also es war ein großes Hin und Her und alles andere als langweilig.
Das hat natürlich alles geboten fast, was wir uns von einem Mailänder Derby auch wünschen. Du sprichst es direkt an, Milans Abwehr alles andere als sicher an diesem Abend. Wird auch so weit gehen zu behaupten, dass sie die Abwehr am Ende auch einen möglichen Derby-Sieg gekostet hat. Vom 1-0, Kessié fängt eigentlich einen Ball am Strafraum ab, völlig unbedrängt, lässt sich dann so ein bisschen zu viel Zeit, wird von den Interstürmern da unter Druck gesetzt und ich verstehe es nicht, wieso er sich dann mit dem Ball in Richtung eigenen Strafraum begibt. Und da verliert er dann den Ball. Calhanoglu stellt sehr clever das Bein raus, sucht natürlich den Kontakt, kriegt den Kontakt und Kessié bringt ihn zu Fall. Ist ein Elfmeter, muss man nicht drüber diskutieren, aber das hat sich der AC Mailand so ein bisschen selber reingelegt. Du hast natürlich auch gesehen, Calhanoglu hat gejubelt, nachdem er den Elfer verwandelt hat, hat sich da die Hände an die Ohren gehalten, provokant in die Mailänder Kurve.
Ja, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass Calhanoglu vielleicht nicht jubelt, aber ich habe mir dann auch im zweiten Moment gedacht, vielleicht ist da auch nicht alles so wirklich glatt abgelaufen, als der von Milan zu Inter gewechselt ist vor der Saison. Vielleicht ist da irgendwas hinter den Kulissen passiert, wovon ich nichts gehört habe. Aber auf jeden Fall interessant. Aber zu Kessié muss ich auch noch sagen, der hat im Derby sowieso nicht die stärkste Leistung gebracht. Es gab ja auch in der zweiten Hälfte des Spiels wurde aufs Tor geschossen, Pfosten, und Kessié stand tatsächlich frei vom Tor. Also es war ein Pfostenabpraller. Der kam ein bisschen geschwinder auf ihn zu, aber den hätte er besser verarbeiten müssen. Er hat den Ball dann also auf einem freien Tor quasi, es war nur der Torwart, der zu überwinden war, hat er den Ball daneben gesetzt. Das war auch nicht so wirklich gut, also neben der Aktion, wo er dann natürlich das erste Gegentor verursacht hat. Ja, ich weiß nicht, was sagst du zu Kessiés Leistungen? Was sagst du vor allem zu dem Abpraller, den er meiner Meinung nach hätte verwandeln müssen?
Einmal vorab muss ich sagen, dass ich Kessié als einen der Schlüsselspieler eingestuft habe vor dem Derby. Dachte, das wird einer, wie auch in den letzten Wochen, der bei Milan den Unterschied machen kann. Letztendlich hat er ihn ja auch gemacht, allerdings eben nicht in dem positiven Sinne, wie sich die Milanisti vielleicht erhofft haben. Die Aktion, die du beschreibst, das war 90. Minute. Salemakers ist da alleine auf den Kasten zugelaufen, hat aus 20 Metern einfach mal abgezogen, anstatt auf Kessié rauszulegen, was vielleicht die bessere Option gewesen wäre. Trifft er aber den Pfosten, es war ein sensationeller Schuss von ihm, von Salemakers, trifft er den Pfosten und wir müssen uns darüber nicht unterhalten, wenn er den reinmacht, Schütze hat recht, ne? Das kennst du, das Sprichwort, dann war es die richtige Entscheidung, direkt abzuziehen. Ansonsten hätte er auf Kessié legen sowieso müssen. Aber spricht vielleicht auch so ein bisschen dafür, dass das Vertrauen der eigenen Mannschaft in ihn vielleicht in dem Moment nicht mehr da war, den Ball auf ihn abzulegen. Und den einen Abpraller, den er noch hatte, gut, das kann passieren. Es ist eigentlich eine 90-prozentige Torchance. Macht sich dann zum Derby-Helden, wenn er trifft. Aber ja, so ist am Ende eben Fußball. War ein gebrauchter Abend für ihn. Letztendlich gehen beide Mailänder Clubs aber mit einem Punkt raus. Was ich noch sagen würde, ist zur Calhanoglu-Geschichte. Du sagst, vielleicht ist da hinter den Kulissen was passiert, was wir nicht wissen. Das kann immer sein. Aber er hat ja nicht irgendwelche Verantwortlichen von Milan respektlos behandelt, indem er irgendwie Pioli oder Maldini nach dem Spiel irgendwie den Handschlag verweigert hätte, sondern er hat ja gegen die Fans eigentlich eher seine Aktion gerichtet. Und das hat mich ebenfalls ein bisschen verwundert, weil vor dem Spiel hat er noch auf Instagram eine Grafik gepostet von sich einmal im Inter-Trikot und einmal im Milan-Trikot. So, was eigentlich eher so dafür sprach, dass er halt so die Stadt liebt und die Rivalität und auch noch die Zeit beim Milan zu schätzen weiß. Von daher hat es mich tatsächlich genau wie dich doch überrascht, dass er ja nicht nur gejubelt hat, sondern eben auch so ein bisschen provokant eben in Richtung der Mailand-Kurve.
Ja, eben, das ist es halt. Also hinter den Kulissen bedeutet für mich ja nicht nur mit den Verantwortlichen oder mit dem Trainer, sondern tatsächlich auch, wie du es halt sagst, mit den Fans. Deshalb, also war halt eine Überraschung. Weiß nicht, vielleicht klärt sich das ja noch auf oder vielleicht sagt er ja noch was dazu. Trotzdem sei ihm das Tor gegönnt, der Elfmeter. Ich denke, das war auch kein Versehen, dass er den Elfmeter direkt schießt. Der zweite Elfmeter.
Ja, das wollte er sich nicht nehmen lassen.
Genau, denke ich halt auch. Also das war schon so geplant, dass er den ersten Elfmeter kriegt oder beziehungsweise in dem Derby alles dafür tun wird, ein Tor zu schießen. Reden wir aber über den zweiten
Elfmeter.
Genau, und
eigentlich ist er Lautaro der eigentliche Elfmeterschütze bei Inter, ne?
Genau, das ist es, da wollte ich gerade hinkommen. Reden wir über den zweiten Elfmeter, den Lautaro geschossen bzw. verschossen hat. Du als Torwart, was sagst du zum Elfmeter?
Absolut starke Parade von Tatarujano. Hat beim ersten Elfmeter so einen kleinen Fehler gemacht, wie auch der DAZN-Kommentator beschrieben hat. Konnte Calhanoglu sich die Ecke aussuchen, weil er geschaut hat, wie sich Tatarujano bewegt. Und der hat ihm am Ende eben diese Lücke geboten. Beim zweiten Elfmeter hat er das deutlich cleverer gemacht, viel länger gewartet und ist wirklich blitzschnell nach links unten eben abgetaucht. Also das ist nicht einfach. Klar, Martinez macht das, was uns Torhütern bei einem Elfmeter entgegenkommt. Er schießt ihn so etwas über den Boden, etwas halb hoch. Das ist leichter zu halten, als wenn er ihn ganz über den Rasen geschoben hätte. Und dann macht Tatarujano das sehr, sehr gut. Arm raus, blockt den Ball, hat die Handspannung da und sichert sich den Ball dann auch im Nachfassen. Und ich bin ehrlich, ich hatte es im Gefühl. Ich hatte es im Gefühl, dass dadurch, dass Calhanoglu den ersten gemacht hat und beim zweiten Elfmeter jemand anderes antritt, hatte ich das Gefühl, dass das nicht gut gehen wird. So, und so ist es dann letztendlich auch gekommen.
Ach, okay. Ja, also ich fand, ich muss dazu auch sagen, den Elfmeter gar nicht so schlecht getreten von Martinez. Der war ja relativ nah am Pfosten dran, also halb hoch, klar, aber relativ gut platziert. Deshalb fand ich die Parade auch sensationell gut von Tatarujano. Es wurde ja auch gesagt, dass beim Training von Milan auch erstmal die Elfmeter studiert wurden, beziehungsweise die Elfmeterschützen von Inter. Hat ja anscheinend viel gebracht.
Klammer oder auch nicht, Klammer zu. Was mich noch überrascht hat, ist Zlatan Ibrahimovic. Das war uns ja beiden klar. Das ist ein Spieler, der brennt für genau solche Momente, für genau solche Derbys. Selber mit einer Inter-Vergangenheit. War ein bisschen blass im Spiel, wie ich fand. Also wenn er am Ball war, merkte man wirklich den Respekt, den auch die Nerazzurri vor ihm hatten. Letztendlich aber hat er nicht wirklich viel Gefahr ausgestrahlt, bis eben einmal kurz vor Schluss, da so völlig aus dem Nichts einmal einen Ball abgefeuert, der knapp neben das Tor ging. Wenn der reingeht natürlich, dann rastet das San Siro komplett aus. Aber grundsätzlich habe ich mir da ein bisschen mehr von ihm erwartet. Ich weiß nicht, wie hast du den Auftritt von Zlatan im Mailand-Derby gesehen?
Ähnlich wie du, muss ich sagen. Zlatan selber ja immer eine sehr selbstbewusste, große Person, sowohl als auch sowohl auf als auch neben dem Platz. Ich muss sagen, ich habe mir da selber auch deutlich mehr erwartet von ihm. Natürlich ist es halt immer noch Fußball und er ist halt immer noch ein Mensch.
Da würde er dir widersprechen.
Weil er das selber manchmal nicht so wahrhaben möchte. Ja. Ja. Aber am Ende ist halt immer noch Fußball und nicht jeder kann immer einen perfekten Tag haben. Ich finde, er hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber auch wirklich jetzt kein sensationell gutes. So klar, hätte er das Tor geschossen, wäre das ganze San Siro ausgerastet. Also erstmal, weil er ein Tor schießt, also weil Zlatan ein Tor schießt, und dann hätte es ja auch wahrscheinlich der Führungstreffer sein können. Was aber nicht nur ich dazu sage zu dem Spiel von Milan, sondern auch der Trainer vom AC Mailand, hören wir jetzt gleich.
Ich glaube, das Titelrennen wird bis zum Ende ein harter Kampf sein, mit noch 4 oder 5 Teams, die sich in diesem Rennen befinden. Aber wir müssen an uns glauben und bis zum Ende der Saison kämpfen. Von jetzt an können noch viele Sachen passieren und wir müssen fokussiert bleiben. Aber dies ist die richtige Einstellung und so muss sie auch sein.
Willkommen zurück. Da sind wir auch wieder aus dem Interview von Stefano Pioli bei Milan TV, in dem er sich nicht nur über das aktuelle Spiel geäußert hat, sondern auch über das Titelrennen gegen Napoli. Kurze Frage an dich. Wie siehst du das Verhältnis zwischen Napoli und Milan in diesem aktuellen Titelrennen? Und was glaubst du, wie viele Mannschaften sind aktuell noch im Titelrennen realistisch dabei?
Ich finde gerade, dass diese Serie A-Saison besonders spannend ist. Wir hatten jetzt die letzten Jahre viel Juventus natürlich an der Spitze, seit letztem Jahr auch mal Abwechslung mit Inter. Aber dieses Jahr ist es wirklich spannender als je zuvor, in meinen Augen. Wir haben ja eigentlich 7 Mannschaften, das sagten wir schon vor der Saison, 7 Mannschaften, die das Zeug zum Meister haben. Jetzt ist es natürlich nach ein paar Spielen runtergebrochen. Ich würde sagen, aktiv im Titelkampf sind 3 Mannschaften. Das sind Inter, AC und der SSC Neapel, auf denen wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber wie du siehst, sie nutzen es nicht aus, dass Napoli mal Punkte liegen gelassen hat, was denn ja sonst wirklich in dieser Saison kaum passiert, sondern dann nehmen sie sich gegenseitig die Punkte weg bei Milan und bei Inter. Und ich glaube, dass das am Ende der Saison eben entscheiden wird, wer gewinnt die direkten Duelle. Das heißt, es wird spannend zu sehen sein, wie der SSC Neapel sich gegen die beiden Mailänder schlagen wird und auch wie das Rückspiel natürlich im Derby ausgeht. Für mich sind das die Partien, die am Ende entscheiden werden, wer den Scudetto gewinnt und nächstes Jahr die Tricolore auf dem Trikot tragen wird. Und damit war es das 56. Unentschieden in einem Derby di Milano und Skriniar von Inter Mailand wurde bei Inter TV gefragt, was denn fehlt, um das nächste Level zu erreichen, denn gegen die großen Teams haben sie ja scheinbar immer noch Probleme, 3 Punkte einzufahren. Ich denke, wir müssen unbarmherziger vor dem Tor sein, denn wir spielen uns so viele Chancen heraus, schießen den Ball aber eben nicht immer ins Netz. Daran müssen wir arbeiten und ich denke, wir haben heute Abend gut gespielt, aber da ist definitiv noch Luft nach oben. Und Skriniar hat darauf natürlich so geantwortet, wie man es heutzutage in der Fußballschule lernt, wie man auf Interviews antwortet. Was hörst du da aber trotzdem raus? Er sagt, sie müssen kaltschnäuziger eigentlich vor dem Tor werden. Sie müssen ihre Chancen besser nutzen, weil eigentlich sind sie auch immer das bessere Team. Wie siehst du das? Ist Inter gegen Milan auch das bessere Team gewesen oder auch gegen Juventus, wo es am Ende 1-1 stand?
Boah, das bessere Team weiß ich jetzt nicht. Also sind immer ein gutes Team, das stimmt. Selber die Chancen besser nutzen, auf jeden Fall. Das hat man ja auch in dem Spiel gesehen gegen Milan. Sie hatten 1-2 Chancen, die sie hätten auch besser verwerten können und somit auch gewinnen können. Am Ende des Tages sind das natürlich aber immer Fußballfloskeln, die du so hörst. Bessere Mannschaft mag zum einen daran liegen, dass er natürlich bei Inter TV über Inter redet. Wie gesagt, sind immer eine gute Mannschaft, haben oft viele Chancen, aber für mich gehört halt zu einer besseren Mannschaft auch dazu, dass du selber nicht nur besser spielst, sondern auch besser die Torchancen verwertest. Das gehört halt auch zum Fußball dazu. Du kannst halt nicht sagen, okay, wir dominieren das Spiel, verlieren am Ende aber 2-1 oder 1-0 und betiteln uns dann als das bessere Team. Also klar hat man dann besser gespielt, aber wie gesagt, am Ende hinten zu kassieren oder beziehungsweise vorne nicht genug geben zu können, dass du dann gewinnst, ist für mich dann keine wirklich tatkräftige Aussage.
Aber dann ist Skriniar ja schon selbstkritisch. Also er sagt ja, dass sie vom Tor kaltschnäuziger werden müssen. Also sie erarbeiten sich die Chancen immer raus zum gewissen Grad, sie vollenden sie halt eben nur nicht.
Gut, das ist aber klar. Also was willst du da auch mehr sagen? Es war ja offensichtlich, vor allen Dingen in dem Spiel, dass sie vorm Tor kaltschnäuziger werden müssen. Also auch das ist ja immer so leichter gesagt als getan. Selber erzielen sie auch viele Tore, aber wie gesagt, es fehlt halt immer. Also es ist halt auch ein bisschen kontrovers, meiner Meinung nach, zu sagen, dass du die Torchancen besser verwerten musst, aber eigentlich immer das bessere Team
ist. Ich finde es eigentlich eine gewagte These, so auch von ihm zu sagen, dass sie die Torchancen besser nutzen müssen, denn die haben die meisten Tore bisher in der Serie A-Saison geschossen. Also eigentlich kritisiert er nur, dass sie noch mehr als sowieso schon die meisten Tore schießen müssen. Es ist ja auch irgendwie schon so ein bisschen veränderte Mentalität bei Inter, dass die Ansprüche ja auch einfach gewachsen sind.
Ja, das sowieso. Also Inter kommt ja gerade aus einer Saison, in dem sie den Scudetto gewonnen haben. Seit vielen Jahren wieder. Jetzt ist der Druck auch deutlich höher. Das eine ist natürlich auch wieder, also vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen Haarspalterei von mir, aber meiner Meinung nach ist es halt auch ein Unterschied, viele Tore zu schießen und die entscheidenden Tore zu schießen.
Das stimmt.
Klar schießt Inter viele Tore, und das ist ja auch, also wie gesagt, ich habe ja nicht gesagt, dass sie einen schlechten Sturm haben. Die Sache ist dann halt aber, dass mein Screen ja meiner Meinung nach durch diese, also mit kaltschnäuzig heißt ja auch in einer heißen Phase beziehungsweise in einer wirklich angespannten Situation, wenn du alleine vom Tor stehst und den Ball reinmachen musst, den dann halt auch reinmachst. Und wenn das nicht passiert, dann bist du halt nicht kaltschnäuzig genug beziehungsweise nicht abgekocht genug, den dann halt reinzumachen. Und ich denke, das meint er damit. Und da gebe ich ihm halt auch vollkommen recht, dass man da halt einfach die Chance nutzen muss. Und als erfahrener Spieler, weil Inter ja auch wirklich viele davon hat, den einfach reinmachen muss. Und deshalb kann ich meiner Meinung nach nicht wirklich immer zustimmen, dass Inter zu 100% die bessere Mannschaft
Inter
auf Platz ist.
Inter hat ja mit Edin Dzeko einen sehr, sehr guten Stürmer, der ja auch wirklich trifft. Lautaro Martinez brauchen wir uns nicht unterhalten. Sowieso, auch schon aus der letzten Saison. Aber klar, das auch, was du meinst, das ist auch das, was Skriniar meint. Weißt du, Inter gewinnt 6-1 gegen Bologna, im ersten Spieltag 4-0 gegen Genua. Das ist ja eben, schön und gut, halt, aber dann eben in Spielen wie gegen Juve und wie gegen Milan fällt halt eben nur ein Treffer, was so halt zeigt, dass, und deswegen wurde er ja auch gefragt, gegen die Top-Mannschaften eben vor dem Tor ist dann scheinbar hapert. Zu Martinez, Inter hat ja gerade mit ihm verlängert bis 2026, jetzt auch mit Barella ebenfalls bis 2026 und derzeit auch in Verhandlungen mit Brozovic um eine Verlängerung des Arbeitspapiers, was momentan noch bis 2022 läuft. Ich sehe darin so ein bisschen die Weichen von Inter für die Zukunft gestellt, jetzt die wichtigen Spieler zu halten, mit Barella natürlich auch die Jungen, die die Zukunft des Vereins sind, die sich vor allem eben auch in seiner Persona stark mit dem Club identifizieren. Ist das so ein bisschen der neue Weg, den Inter gehen muss, gerade wenn man mal auf die finanzielle Situation blickt, die der Verein natürlich hat mit den Investoren, die sich eventuell bald verabschieden?
Auf jeden Fall. Also sowieso schon wichtige Spieler zu halten, ist eigentlich für jeden Verein gut. In Barella sehe ich allerdings nochmal so eine extra Portion an Wichtigkeit, aus dem einfachen Grund, dass er ja nicht nur ein Schlüsselspieler bei Inter, sondern auch für die italienische Nationalmannschaft ist. Und ähnlich wie Bayern das System hat, so viele Nationalspieler der deutschen Nationalmannschaft bei Bayern zu haben, finde ich, italienische Topclubs sollten ähnlich viel Wert darauf legen, viele italienische Nationalspieler bei sich spielen zu haben oder in den eigenen Reihen zu haben. Aus dem einfachen Grund, dass es halt, also es sind A, die besten Italiens. Der zweite Grund ist dann, dass die Nationalmannschaft selber auch, denke ich, nochmal einen deutlichen Schub davon bekommt. Das heißt, davon profitiert, dass Spieler sowieso schon in der gleichen Liga spielen, engeren Kontakt miteinander haben und eventuell sogar in der gleichen Mannschaft spielen. Und außerdem denke ich halt, wenn du Spieler hast, die in der gleichen Nationalmannschaft spielen und im gleichen Verein spielen, ist die Chemie sowohl in Nationalmannschaft als auch im Verein gut, also oder deutlich besser als anders herum. Das heißt, Inter in dem Fall würde davon ja auch profitieren, und das, da denke ich halt einfach auch weiter, also nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern wenn du halt sowieso schon gestandene Spieler im Verein bei dir hältst, die sowieso sehr gute Leistung bringen, so wie zum Beispiel Brozovic auch, dann machst du eigentlich nichts falsch. Vor allem finanziell nicht, wo du das ja gerade angesprochen hast. Es ist umso besser, sich diese Ablöse quasi zu sparen, und eigene Spieler nochmal länger zu halten.
Vor allem, wo man ja auch sagen muss, also es ist ja grundsätzlich in der italienischen nationale Tradition, dass der Großteil, ich würde sagen 80% aus den eigenen nationalen Ligen kommt. Das ist ja momentan auch nicht anders. Schaut man sich den Kader der Europameisterschaft an, der uns ja letztendlich auch zum Titel geführt hat. Und klar, da sind Spieler wie Barella dann eben die Schlüsselfiguren. Und ich glaube, jeder Club wäre froh, genau so einen Mittelfeldspieler zu haben. Wenn du ihn eben bereits in deinen Reihen hast, verlängere das Papier einfach mit ihm direkt. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und das, was du angesprochen hast, was Bayern so ein bisschen in Deutschland früher mehr als vielleicht gerade jetzt ausgemacht hat, dieses FC Bayern Deutschland. Die ganzen Nationalspieler waren halt bei Bayern unter Vertrag. Und in Italien war es oft so, die Nationalspieler waren hauptsächlich bei Juventus unter Vertrag, dann noch viele bei Milan und bei Inter. Und das zieht sich momentan ja alles so ein bisschen raus. Wir haben ja Nationalspieler, die kommen von Sassuolo, wir haben Spieler, die spielen bei der Roma, bei Lazio. Das heißt, wir bleiben ja in der Serie A mit unseren Nationalspielern, aber wir haben ein breiteres Feld, also nicht mehr nur noch auf diese drei großen Clubs komprimiert, sondern eben von auf einmal 7, 8 verschiedenen italienischen Serie A-Clubs. Und ich glaube auch, dass das das Mittel sein wird, was uns dann ja auch in Zukunft tragen wird.
Genau, und da wollte ich nochmal kurz intervenieren, beziehungsweise das heißt intervenieren, dir auch recht geben und nochmal einen Punkt ansprechen, dass umso breiter das Feld der Nationalspieler in verschiedenen Clubs in der Serie A ist, umso kompetitiver wird die Liga meiner Meinung nach auch. Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Serie A jetzt halt wirklich wieder aufblüht. Einfach aus dem Grund, dass auch so Mannschaften wie Sassuolo, die Roma, Lazio und Co. einfach wirklich gute Spieler in ihren Reihen haben und die dann halt in verschiedenen Spielen auch den Unterschied machen können. Und ich denke, das macht dann jedes Spiel nochmal extra spannend.
Und bevor wir dann noch zu einigen Überraschungen aus der Serie A und natürlich dann zu den Azzurri kommen, machen wir eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder. Und da sind wir wieder zurück. Und ja, was auch neben dem Sportlichen generell so ein bisschen drüber stand, war, dass dieser Serie A-Spieltag im Zeichen des Kampfes gegen den Krebs stand. Und die Menschen in Italien wurden dazu aufgerufen, an die 45521 ein SMS zu senden und damit die AIRC zu unterstützen, die in der Krebsforschung eben vertreten ist. Die setzen sich ein für Prävention und therapeutische Perspektiven. Und ja, das ist einfach eine ganz tolle Aktion, finde ich super von der Liga, da wieder mitgemacht zu haben, sich dafür eingesetzt zu haben. Die Spieler und Trainer haben auch in den Interviews nochmal dafür Werbung gemacht und Buttons getragen. Und die Schiedsrichter haben Leibchen vorher gehabt, um eben darauf aufmerksam zu machen. Und das ist ein wichtiges Thema, was so viele Menschen betrifft. Und ja, wirklich Hut ab, ganz tolle Aktion. Grazie dafür. Und
ja, nochmal ein Grazie auch von mir. Also ich finde sowas immer richtig gut, wie gesagt, auch wie mit der Choreo bei Milan, dass man da nochmal auf die Leute aufmerksam macht, die es wirklich verdient haben.
Ein sehr schönes Wochenende eigentlich in Italien, ne? Die Helfer in der Pandemie werden geehrt. Man macht darauf aufmerksam, eventuell sich auch an der Krebsforschung, wenn auch nicht medizinisch, aber vielleicht finanziell auch beteiligen zu können. Ist es wichtig, in solchen Zeiten auch mal für den Zusammenhalt ein Zeichen zu setzen.
Auf jeden Fall.
Und kommen wir zum Sportlichen einfach direkt wieder rein. Große Überraschung des Spieltags. Venezia gegen die Roma 3-2 für den Aufsteiger. Das ist auch erst der dritte Sieg für die Arancio Nero Verdi in dieser Saison nach Empoli und Fiorentina. Und es ist der erste Sieg gegen die Roma seit Februar 1999 und das erste Mal, dass Venezia 3 Tore in einem Serie A-Spiel geschossen hat seit fast 20 Jahren. Herzlichen Glückwunsch, oder?
Der Hammer. Auf jeden Fall. Ich habe das Spiel gesehen. Mega Auftritt. Erstmal das 1-0 zu schießen. Dann natürlich einen Elfmeter auch bekommen. Das dritte Tor war, also es waren zwei Tore halt aus dem Spiel eingeleitet. Dann Elfmeter, sich nie aufgegeben. Ich fand das eine Gegentor von, was Tammy Abraham gemacht hat, also einmal sehr, sehr stark von Tammy Abraham. Der hat ja das zweite Tor für die Roma, dann geschossen. Das war wirklich krass.
Sehr, sehr stark auch gemacht,
ja, von der Roma, ne? Stark.
Also sie lagen ja zurück,
ja,
und haben dann innerhalb von 43. Minute durch Shomurodov und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, wie du gesagt hast, durch Abraham, das Spiel sogar noch vor der Halbzeit gedreht.
Natürlich, also aber auch das Tor von Abraham muss ich da nochmal wirklich hervorheben. Erstmal mit der Brust anzunehmen, sich dann gegen den Verteidiger mit dem Körper so durchzusetzen, den Ball nochmal reinzuschieben, einfach
perfekte Körperbeherrschung.
Dann muss ich mich da nochmal kurz korrigieren. Es waren nicht beide Tore aus dem Spiel der drei, sondern es war nur ein Tor aus dem laufenden Spiel. Es war ja einmal ein Freistoß, also das erste Tor von Venezia. Dann war der Elfmeter und dann das
Tor aus dem Spiel. Ja gut, der Freistoß und naja, schon laufendes Spiel, oder? Caldara hält den Fuß dann ja rein.
Ja klar, aber das war ja trotzdem aus dem Standard heraus, klar.
Ja, ein Standard, klar, okay.
Das ja, also darauf wollte ich halt wählen aus.
Aber auch sehr stark. Also dritte Minute, das war auf jeden Fall erstmal ein Schock für die Roma. Hatte mich auch selbst überrascht.
Ja, sowieso. Also ich glaube, das hat es auch eingeleitet, so muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich habe tatsächlich gedacht, die wären tot.
Ja.
Ich habe nach dem 2-1 der Roma gedacht, jetzt ist so ein, du kennst es ja selber, ne? Nachspielzeit, erste Halbzeit, psychologisch wichtiger Zeitpunkt, wenn du da den Treffer machst. Und ich habe ehrlich gedacht, dass Venezia sich nicht mehr davon erholen wird, weil auch die Roma eigentlich zu stark ist in dieser Saison. Und zu konstant, aber irgendwie in den letzten Wochen ist so ein bisschen der Wurm drin, ne? Und da ist natürlich die Niederlage ein bisschen bezeichnend für.
Ja, sowieso. Also ich finde, das Ganze hat angefangen, wo die Roma dann 6-1 gegen Bodo verloren hat, gegen Bodo Glimt, ja. Dann jetzt das 2-2 im Rückspiel gegen Glimt gemacht hat, jetzt 3-2 verloren gegen Venezia. Also irgendwie haben sie es mit den kleineren Gegnern, wenn ich es so betiteln darf.
Ja, wobei man ja sagen muss, vielleicht gegen Bodo Glimt hier und da mal den einen oder anderen geschont, aber gegen Venezia fast mit Bestbesetzung gespielt. Das ist natürlich dann schon ein bisschen überraschend. Sollen natürlich aber nicht die Leistung von Venezia schmälern hier von uns.
Auf gar keinen Fall.
War ja ein starker Auftritt. Genau. Mourinho natürlich dementsprechend in der Kritik in Italien. Stichelt natürlich jetzt auch wieder rum. Da würde mich bei dir interessieren, es gab unter der Woche auch die Aktion, dass er einen Post auf Instagram abgegeben hat. Da hat er einen Screenshot gemacht, also als Foto reingepackt aus dem Spiel Juventus gegen Zenit St. Petersburg, wo die Baller den Elfmeter, also den wiederholten Elfmeter reinschießt. Der wurde ja wiederholt, weil zu viele Zenit-Spieler in den Strafraum gelaufen sind. Und dahinter hat er das Bild gehängt von vom AS, beziehungsweise das war das erste vom AS Rom-Spieler Pellegrini, wie er den Elfmeter gegen Szczesny verwandelt hat, der ja auch nochmal wiederholt wurde. Nee, gar nicht. Den hatte er verschossen, aber er wurde nicht wiederholt.
Genau.
So, das war der Aufhänger. Und Mourinho hat diese Bilder gepostet und geschrieben, der eine wurde wiederholt und der andere nicht. Ratet mal, welcher. So, Stichelei gegen Juventus von wegen Schiedsrichterbevorteilung. Kommt in Italien ja auch immer gut an. Zeitungen freuen sich ja immer über
klar,
solche Sachen.
Klar, aber dafür kennen wir Mourinho auch. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass das
dafür kennen wir Mourinho, klar. Wobei ich aber zu dieser Szene auch sagen will, dass es zwei Unterschiede sind. Einmal, wenn er den Vergleich ziehen möchte, ist es natürlich schwierig mit Champions League und Serie A. Also das waren nicht beide Serie A-Spiele. Verfehlt also so ein bisschen den Wink Richtung Schiedsrichter nach Italien. Und bei der Aktion von Dybala und Zenit sieht man ja, dass nur Zenit-Spieler in den Strafraum laufen, bevor Dybala schießt. Und beim Rom-Elfmeter liefen sowohl Juve als auch eben Rom-Spieler rein, weswegen er eben nicht wiederholt wurde. Das ist natürlich dann der Unterschied. Aber gibt uns Journalisten dann natürlich immer viel Futter und Gesprächsstoff. Und was ich besonders interessant fand, am 3. November sagte er in der PK, er wolle nicht mehr über Schiedsrichter sprechen. Und einen Tag später sagt er beim Conference League-Spiel, zwei klare Elfmeter, vielleicht sind die Schiedsrichter in der Conference League schlechter. Sie machen niemals einen Fehler zu unseren Gunsten, immer nur gegen uns. Und da würde mich interessieren, was glaubst du, wird die Roma tatsächlich benachteiligt in solchen Situationen? Oder macht Mourinho es sich damit momentan einfach nur zu einfach, die etwas schlechten Ergebnisse zu verteidigen?
The special one, sage ich dazu mal gerne. Mourinho selber ist ein großer Trainer, aber ich sage, er macht sich das dadurch ein bisschen zu einfach. Also ich kann mir vorstellen, dass du als Schiedsrichter beziehungsweise die Schiedsrichter in der Conference League vor allem dann doch eher für den Schwächeren pfeifen, keine Verurteilung oder nix. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es oft so ist, dass man sich halt denkt, also jetzt, weil Schiedsrichter ja auch nur Menschen sind, okay, das ist halt die deutlich größere Mannschaft, die kriegen das schon hin oder das kann ihnen nicht so groß schaden. Ich denke, da wird das
Das wäre ja schon problematisch, wenn das
so geht, auf jeden Fall, aber ich denke, es wird da unterbewusst doch schon einen kleinen Faktor spielen, was ich aber nicht denke, dass es immer tut. Da muss ich dann kurz reingrätschen. Ich glaube nicht, dass es das immer so ist. Ich glaube eher, dass es, wenn dann überhaupt so ist, bei so kleinen Fouls oder bei so, weiß ich nicht, bei so Trikotzupfereien, aber jetzt bei Elfmetern.
Also im Zweifel für den kleineren Verein bei so 50-50.
Ja, genau, aber bei so Elfmetern, wo das, oder bei so richtig wichtigen Entscheidungen oder bei, weiß ich nicht, bei roten Karten, und ich glaube, da wird das nicht so sein. Ich denke, die Schiedsrichter der Conference League, das sind der UEFA ausgebildete Schiedsrichter, die werden das schon so machen, wie sie es gewohnt sind, beziehungsweise wie sie es gelernt haben. Und dann immer zu sagen, vor allen Dingen halt auch total, also ich weiß nicht, so wettbewerbsübergreifend sich dann so zu beschweren, ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig. Zu sagen, dass die Schiedsrichter in der Champions League besser sind als die in der Conference League, dass man da dann benachteiligt wird, nachdem man halt auch in der CDA verliert, ist irgendwo... Das, also wie ich vorhin schon gesagt habe, Mourinho ist dafür ja bekannt, immer wild um sich zu schlagen, wenn es mal nicht läuft. Der ist halt bei sowas einfach ein Entertainer. Der versteht natürlich auch den Aspekt des Jobs. Ich denke aber, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen und da ein klares Statement zu geben, ich denke, er macht es sich dadurch ein bisschen zu einfach.
Ja, sehe ich auch so. Die Roma hat das Potenzial. Nach der Niederlage gegen Venezia meinte er scheinbar irgendwie nicht. Man hat ja nicht viel im Kader verändert. Das Team sei nicht besser als im letzten Jahr. Das sehe ich schon anders. Also die Roma ist besser, wie ich finde, auch durch die Rückkehr von Nicolò Zaniolo. Mhm. Er hat eine Mannschaft, die das Zeug hat, vielleicht auch im ersten Jahr schon unter ihm die Coppa Italia zu gewinnen. Und dann kommen eben so Aussagen wie diese von ihm oder wie nach dem Spiel gegen Bodø/Glimt, dass der Kader von Bodø/Glimt eben besser sei als die Mannschaft, die er da aufgeboten hat.
Ja, das ist komplett Quatsch.
Ja, also. Das finde ich, es stört mich auch, weil das ist hat ein Verein wie die Roma in dem Moment ja auch nicht verdient, weil die wirklich gute Arbeit leisten und eigentlich er ja auch sehr gut harmoniert mit dem Club, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber in solchen Situationen irgendwie so scheinbar bisschen mal den Kopf in den Sand steckt, was eigentlich von Mourinho sehr unerwartet kommt. Ja,
interessant fand ich da auch direkt nach dem Spiel, es war auch in den Highlights zu sehen, dreht er sich da zu seinem Assistenztrainer um, ja genau, nach dem Spiel, und mit so einer Gestik, beziehungsweise, also ich bin jetzt kein Lippenleser oder nichts, aber irgendwie mit so einer Körpersprache, so.
Ach nein, bist du nicht.
Nee, tatsächlich nicht, aber seine Körpersprache und auch irgendwie das, also wie er das gesagt hat, also wie man das gesehen hat, dass er es gesagt hat, wirkte so, als ob er sich zu seinem Co-Trainer umgedreht hätte und gesagt hätte, ja, habe ich doch gesagt. Oder also so. Mäßig so die Schuld so von sich weisend. Das fand ich auch ein bisschen lustig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber auch irgendwo schade. Also weil du kannst dich als Cheftrainer nicht umdrehen und sagen, ja, habe ich doch gesagt. Also wie gesagt, ich sag nicht, dass er es gesagt hat, aber es wirkte so.
Jedenfalls das Bild nach außen vermitteln, genau. Auch wenn er vielleicht was anderes gesagt hat. Aber so. Natürlich, ne, Körperhaltung kommt auch bei den Spielern eben an und ist da nicht.
Auf jeden Fall, also das sehen die ja auch. So, wenn der Trainer sich umdreht und die Schuld auf andere schiebt, der das Team eigentlich anführen sollte, dann ist es schwierig, dass für die Spieler auf dem Feld nicht zu machen.
Ja, zumal er ja eben auch nach dem Venezia-Spiel gesagt hat, er sieht jetzt so die Probleme, beziehungsweise er sieht die Situation der Roma, warum sie so ist, wie sie ist, sportlich gesehen jetzt klarer als vor seiner Ankunft. So, und ich finde, das kannst du dir denken, dass das kannst du aber so nicht sagen, weil auch deine Spieler das ja mitbekommen. Und ja, finde ich ein bisschen bedenklich, glaube aber, dass die Roma sich sportlich definitiv fangen wird in der nächsten Zeit wieder. Das gibt jetzt ja die Länderspielpause, bedeutet, man kann sich auch nochmal im Training auf die Aspekte fokussieren, die nicht so gut laufen bisher. Die nächsten Gegner sind ja Genua und der FC Turin, das heißt so richtige perfekte Aufbaugegner, ohne ja, die Leistung dieser beiden Teams schmälern zu wollen. Aber das sind natürlich Siege, die das Selbstbewusstsein der Roma auch wieder pushen werden, wenn man denn die drei Zähler dort holt. Und kommen wir dann noch zu einem anderen Spiel. Der SSC Neapel gegen Hellas Verona spielt, wie auch schon am Ende der letzten Saison, 1:1. Damals hat es Juventus in die Champions League geführt, dieses Ergebnis. Und diesmal hat es eigentlich den Ball auf den Punkt für Milan gelegt, an die Tabellenspitze zu springen, was sie ja nicht genutzt haben. Bedeutet, Napoli bleibt weiterhin Tabellenführer, trotz dieses Unentschiedens. Immer wieder Simeone, oder?
Also, ich sag nur eins, der war letzten Monat nicht zu Unrecht Spieler des Monats.
Haben wir gut ausgewählt, würde ich sagen.
Ich auch, ja.
Nee, absolut stark gegen Lazio, die Tore gegen Juve, jetzt gegen Napoli, die ja wirklich in dieser Saison kaum was liegen lassen und jetzt das zweite Mal eigentlich erst und das gegen Hellas. Starker Auftritt. Hellas hat ja auch schon Juve geärgert diese Saison. Ist eine Mannschaft, die man gerne mal unterschätzt, weil sie eben ja so ein bisschen unterm Radar fliegt, ist im sicheren Tabellenmittelfeld gerade, auch wenn es eng ist. Sollte man auf jeden Fall immer auf dem Schirm behalten. Es ist ja auch das, was du gesagt hast, wo wir uns ja auch einig sind, dass in Italien eben die kleinen Mannschaften immer das Zeug haben, den Großen auch mal ein Bein zu stellen.
Ja, auf jeden Fall. Also wie ich halt auch heute schon wieder angesprochen habe, auch die kleineren Teams werden immer kompetitiver, sie werden immer stärker, immer bessere Spieler spielen, auch bei anderen Teams, und ich glaube auch das ganze System, das hat auch, beziehungsweise die ganze Situation, dass auch letztes Jahr nicht Juve Meister geworden ist, sondern Inter, gibt, glaube ich, jedem Team hier in der Serie A nochmal irgendwie diesen extra Ansporn, hier kann noch was gehen.
Worüber ich aber mit dir besonders sprechen wollte bei diesem Spiel, ist der Fakt, dass es zweimal Gelb-Rot für Hellas gab. Mhm. Einmal in der 88. Minute und einmal nochmal in der 90. plus 3. Das erste, würde ich sagen, geht vollkommen in Ordnung. Das war einfach ein zu hartes Einsteigen, besonders eben, wenn du schon gelb vorbelastet bist. Deswegen ist auch Daniel Besser da vom Platz geflogen. Worüber ich mich aber unterhalten will, ist die zweite gelb-rote Karte. Kurze Beschreibung der Situation. Es gibt einen Einwurf für den SSC Neapel, war das in dem Moment. Und Mario Rui wanzt sich so an Kalinic ran, der ebenfalls auch schon gelb vorbelastet ist. Dieser schubst ihn dann halt weg. Und dann siehst du richtig in den Augen von Mario Rui, dass so dadurch sein Stolz beleidigt ist. Und der nimmt tatsächlich Tempo auf und wirft sich wirklich, ich kann nur sagen, schaut euch das gerne an, der wirft sich gegen Kalinic Schulter, fällt dann um und hält sich das Gesicht. Und die Folge ist gelb-rot für Kalinic.
Mhm.
Und klar, man kann damit argumentieren, in dem Moment, wo er sich gegen ihn wirft, ist der Ellbogen von Kalinic ein bisschen draußen. Aber er trifft weder das Gesicht, noch ist er aktiv in die Szene gegangen. Also das muss man sich wirklich mal anschauen. Mario Rui sprintet auf ihn zu und wirft sich gegen ihn. Und für mich ist das eine Frustaktion des Portugiesen, in meinen Augen, weil das Spiel eben nicht gewonnen wurde.
Ja, also das hat man auch klar gesehen. Das passiert ja oft bei Spielern. Was heißt oft? Also man sieht es ja ab und zu. Also wenn Leute in ihrem Stolz angefasst sind, dass man sich da ein bisschen reinwirft. Und ich finde das ehrlich gesagt auch sehr unsportlich, wenn du dich einfach auf jemanden wirfst, beziehungsweise das dann so provozierst, dass er vom Platz fliegt. Finde ich, hätte nicht sein müssen. Ich weiß nicht, was du jetzt dazu sagst, zur Aktion, ob das hätte sein müssen oder nicht.
Für mich ist das unsportlich. Also ich bin da ganz ehrlich, Ich finde es unsportlich. Das Spiel ist 1-1. Es gibt da keinen Grund, ja, der Einwurf ist nicht mal ausgeführt worden, weißt du? Der Ball ist nicht mehr im Spiel. Es gibt keinen Grund, dass du da auf hart gegen einen Spieler aufnehmen musst. Mhm. Und mal davon abgesehen, ob jetzt der Ellbogen vielleicht dann dabei auch ein bisschen raus war, der Spieler hätte nicht mit Tempo sich gegen ihn werfen müssen. Es gab überhaupt keine, es war kein Kampf um den Ball. Der Ball war gar nicht im Spiel. Und von daher finde ich das einfach frech. Ich sehe das halt als Aktion, wo er weggeschubst wird. Das hat ihn beleidigt. Und in dem Moment hat er sich gedacht, ach ja, dann sorge ich dafür, dass du heute noch fliegst. Und dann finde ich schade, dass der VAR da nicht wirklich interveniert hat und ja, die Szene so laufen gelassen hat. Aber letztendlich ist es dann, wie es ist. Und Napoli hat, glaube ich, genug eher daran zu knabbern, dass zwei Punkte verloren gegangen sind, auch wenn es letztendlich natürlich nicht so schlimm war, weil die Konkurrenz ebenfalls gepatzt hat. Eigentlich war es nur für Juventus ein gutes Wochenende, so gesehen. Und Atalanta, die haben ihre Spiele gewonnen. Konkurrenz aus Neapel und Mailand hat Punkte liegen gelassen. Das ist ja mal was Neues. Juve ja eigentlich in den letzten Wochen eher der Kandidat für Punktverluste, während die anderen ja eher sehr stabil waren.
Auf jeden Fall.
Und bevor wir noch zu einer kleinen anderen Pause kommen, bevor es zur Nationale geht, zwei News, wo ich deine Meinung gerne zu wissen würde. Der Ex-Ukraine-Trainer und die Milan-Legende Andrei Shevchenko übernimmt den CFC Genua und beerbt damit Davide Ballardini. Glaubst du, dass Shevchenko dem krisenden Genua helfen kann?
Also erstmal finde ich es sehr cool, dass er zu Genua kommt. Hat ja auch selber mal für sie gespielt. Was ich allerdings wiederum schade finde, ist Shevchenko selber, guter Trainer, hat er jetzt auch mit der Nationalmannschaft der Ukraine gute Leistungen gebracht, wie ich finde. Kann damit auf jeden Fall zufrieden sein, genauso wie die Fans der Ukraine. Wenn allerdings so ein prominenter Name kommt, der noch nicht extrem viel Erfahrung hat. Also Shevchenko ist schon ein guter Trainer, hat auch schon ein paar Stationen. Allerdings jetzt nicht, also ist jetzt kein Pep Guardiola oder Mourinho oder...
Ich weiß auch nicht, ob die zu Genua gehen würden.
Nee, glaube ich auch nicht. Allerdings, ich glaube, er könnte Genua verhelfen, vom 17. Platz, wo sie jetzt aktuell stehen, runterzukommen und sie wieder in die Mitte oder beziehungsweise das Mittelfeld der Tabelle leiten. Was ich allerdings, und da komme ich wieder zum Punkt, was ich schade finde, ist, wenn so ein prominenter Name kommt, der tatsächlich noch nicht so extrem viel Erfahrung hat, dann lastet da immer nochmal extra viel Druck auf den Schultern, beziehungsweise da herrscht einfach ein Gewicht auf den Schultern, was man oft nicht tragen kann, was jetzt nicht heißt, dass er das nicht hinkriegt. Also ich denke, er wird es hinkriegen, sie da aus dem Keller zu holen, ist allerdings aber auch kein Versprechen. Das wollte ich damit sagen. Und ich hoffe, er macht sich den Druck irgendwie so zugute oder setzt ihn sich so zugute, dass er mit dem Druck quasi gut umgeht und die Fans dann positiv überrascht.
Ich glaube nicht, dass Andrei Shevchenko viel Druck haben wird, wenn dann Kellerkind wie Genua vom 17. Platz übernimmt.
Naja, aber stell dir vor, wie du schon gesagt hast, steigt jetzt ab oder würde jetzt, weißt du?
Klar, das würde die Reputation von ihm natürlich auch ein bisschen belasten. Ist er auch bei der Ukraine entlassen worden. Allerdings, weiß nicht, ich finde es eigentlich der richtige Schritt, wenn man sich die Trainerlaufbahn mal anguckt. Jetzt die Ukraine bei der Euro trainiert. Man muss ja auch sagen, dass dieses Land mittlerweile eigentlich Standardgast ist bei der Euro. Und das ist auch nicht zuletzt ihm zu verdanken. Hatte mich ein bisschen überrascht, dass er damals, dass der Vertrag eben nicht verlängert wurde vom ukrainischen Verband. Gut, ist jetzt so. Find's jetzt aber auch genau den richtigen Schritt, wie du gesagt hast. Er kennt die Serie A, hat da mal gespielt, bei Milan eben. Und jetzt hat er ja auch schon die Möglichkeit, in dieses Trainergeschäft in Italien einzusteigen. Langsam, aber sicher, erstmal bei einem etwas kleineren Team. Er selber hat ja auch schon gesagt, dass sein großer Traum ist, später mal Milan zu trainieren. Und ich finde, dann macht er eigentlich genau den richtigen Schritt. Also von einer Nationalmannschaft zu einem kleineren Serie A-Team und als nächsten Schritt eventuell ein größeres. Und ich wünsche ihm viel Erfolg, Shevchenko als Spieler eine Legende und hoffentlich auch als Trainer. Und zweite Nachricht, laut Romeo Agresti will der AC Florenz Dusan Vlahovic noch im Winter gewinnbringend verkaufen. Bisschen überraschend. Jeder darf bieten, außer Juventus, wurde gesagt. Denn Florenz scheint wohl immer noch die Wechsel von Bernardeschi und Chiesa nicht ganz verkraftet zu haben und möchte nicht schon wieder einen Spieler an die alte Dame abdrücken. Sowas funktioniert aber eigentlich auch nur in Italien, oder? Dass ein Verein wirklich sagt, also vergleich mal in Deutschland, man gibt da auch ungern Spieler an Bayern ab. Aber wenn das Geld stimmt, dann springen auch die über ihren Schatten.
Wollte ich gerade sagen.
In Italien läuft das wirklich noch über Emotionen.
Ja, wollte ich auch gerade ansprechen. Also bei Bayern ist es ja oft so, dass da halt dann eher aufs Geld geachtet wird. Also dann muss halt Bayern ein bisschen mehr zahlen. So.
Genau.
War ja bei Juve in den vergangenen Jahren, so wie ich es mitbekommen habe, eigentlich auch immer so. Deshalb umso überraschender finde ich jetzt, dass man vor allem in dem modernen Fußball, wie er heute ist, einfach so sagt, ja, hey, Juve darf gar nicht erst bieten, weil am Ende des Tages...
Es ist ja, Juve darf ja bieten, aber wir werden nicht drauf antworten.
Ja, genau, das ist ja, aber im Endeffekt ist es dann ja auch ein direktes, also es ist ja quasi ein indirektes Verbot, so, du, es bringt ja halt nichts. Ja.
Wahnsinn, aber das ist halt Italien. So. Ja. Da läuft es halt wirklich noch so. Das kann man sich hierzulande eigentlich gar nicht vorstellen. Eben.
Wobei ich mir aber auch vorstellen könnte, dass das Ganze nur mehr Gerede als Getue ist. Also ich könnte mir vorstellen...
Taktik?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen... also ich glaube, das ist auf jeden Fall taktisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass Fiorentina da dann halt auch einfach sagt, so, okay, gut, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viel, ich glaube so 2 bis 10 Millionen mehr bietet als alle anderen, so, dann werden die garantiert das Angebot von Juve annehmen. Also das kann ich mir schon vorstellen, weil wer verzichtet denn vor allem ein Verein wie Fiorentina, die ja jetzt nicht unendlich viel Geld haben, wer verzichtet da schon gerne auf so viel Geld?
Gut, wir hatten damals die Aktion Milik bei Napoli, Juventus waren ihm interessiert, brauchte noch einen Stürmer als Sturmpartner für Ronaldo damals. Napoli hat gesagt, ja, für 20 Millionen ist er zu haben. Juve hat Interesse bekundet, dann hat Neapel gesagt, alles klar, legt 60 auf den Tisch und ihr könnt die mitnehmen. Ja, und am Ende wechselt er für deutlich, Summe. Deutlich weniger zu Marseille.
Ja, also 60 ist dann halt auch so eine Summe, weißt du, das ist dann halt wirklich, also das ist dann keine Taktik mehr, das ist dann einfach nur noch Generve, so, du kannst halt nicht sagen, okay, ich biete einen für 20 an, klopft dann einer an der Tür, den du halt nicht magst, so, okay, dann kriegst du ihn halt für 60.
Ja, so, aber das ist halt Italien, so weißt du, jeder andere Verein hätte gesagt, viel. Komm, gib 30 und wir sind einverstanden, also ein bisschen mehr vielleicht als die Konkurrenz, weil man ist ja in einem Konkurrenzverhältnis so,
klar.
Aber dass man wirklich sagt, nee, du, an dich gehen wir gar nicht. Das ist schon...
Ja, das ist Quatsch.
Also, das ist Italien. Das ist Serie A. Ja, das ist... Und witzigerweise, wo du auch sagst, das könnte Taktik sein, vielleicht auch um den Preis in die Höhe zu treiben, Juventus hat ein anonymes Angebot wohl an Florenz abgegeben. Also einfach nur eine Summe geboten und gefragt, ob der Spieler dafür zu haben sei und hatte keinen konkreten Absender. Und das hat der Florenz-Präsident, war das, glaube ich, erzählt, dass er aber einen Geheimtipp bekommen hat von jemandem aus seinen eigenen Kreisen, der meinte, dieses anonyme Angebot ist von Juventus. Und dann hat er es sofort abgelehnt. Ich bin gespannt, ob wir Vlahovic noch im Juventus-Trikot sehen werden. Ich fände es eigentlich ganz cool. Ich finde auch, dass er sehr gut dahin passt und es auch der nächst logische Karriereschritt ist, gerade wo Juve ja wirklich einen Stürmer braucht. Und er selbst ja auch davon immer geträumt hat. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen, was im Winter passiert.
Ja, denke ich auch.
Kommen wir nochmal zu einer kleinen Pause. Dann sprechen wir ganz kurz über die Azzurri und sind dann auch schon bald am Schluss. Dann viel Spaß in der kleinen Pause. Holt euch einen Espresso, macht es euch gemütlich. Bis gleich. Zurück sind wir aus der Pause und sprechen noch einmal über die kommende Länderspielpause und die zwei wichtigen letzten Spiele für die Azzurri für die Qualifikation für die WM in Katar. Du hast den Kader gesehen, der nominiert ist. Gibt es da irgendeinen Spieler, der dich besonders überrascht, dass er es ins Aufgebot geschafft hat? Oder jemand, der fehlt vielleicht?
Also, sorry, ja, hat er einen kleinen Froschenhals. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt nichts wirklich, was mich überrascht in dem Kader, außer eine Personalie. Ich finde, da fehlt auch nicht großartig jemand. Und alle anderen, die es geschafft haben, haben es auf jeden Fall verdient, von den Saisons, die sie auch gespielt haben, beziehungsweise wie sie jetzt die Hinrunde auch schon am Spielen sind. Ein Name allerdings sticht mir da besonders ins Auge, und zwar Pobega. Habe ich vorher noch nie so wirklich wahrgenommen. Finde ich interessant, dass er es geschafft hat. Muss ich auch ehrlich sagen, habe ich so gar nicht auf dem Zettel.
Nee, absolut überraschend. Die Rede ist von Tomaso Pobega, Jahrgang 99. So wie ich, aber schon Nationalspieler, ist bei ja, Milan passiert, unter Vertrag. Wie?
Ja, passiert.
Ja, finde ich schade. Ich würde gern tauschen. Ist noch bei Milan unter Vertrag, spielt aber momentan für den FC Turin in der Serie A. Und das ist ja auch genau das, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Die Nationalmannschaft besteht hauptsächlich aus Serie A-Spielern und dann halt nicht nur von den großen Clubs, sondern eben auch von kleineren, in dem Fall FC Turin, Cranio von Cagliari. Da wollte ich dich auch fragen, wäre das einer vielleicht zukünftig für Inter Mailand oder vielleicht doch Onana für sie? Weil Cranio ist ein aufstrebender junger italienischer Keeper, momentan eben wie gesagt bei Cagliari. Der hat das Zeug, nochmal höher zu gehen. Und sind wir ehrlich, Handanovic ist weder der Jüngste noch wirklich der Sicherste in dieser Saison. Wäre das eine Option?
Also allemal. Cranio selber, wie ich vorhin schon gesagt habe, finde ich sehr wichtig, italienische oder beziehungsweise die Nationalspieler des Landes auch in der Liga, also in der heimatischen Liga zu vertreten. In der heimischen Liga zu vertreten. Wir hatten ja vorhin auch über Barella und Inter geredet und ich denke, da passt Cranio auch super ins Bild. Also junger Keeper, so wie du schon gesagt hast, aufstrebend. Handanovic selber nicht mehr der Jüngste und auch nicht mehr der Sicherste, den jetzt oder vielleicht in naher Zukunft als Zweitkeeper zu holen und ihn dann als ersten Keeper einzuarbeiten, wäre doch, finde ich, eine perfekte Lösung. Ich weiß nicht, was sagst du dazu, zu jungen Spielern, die aus der Nationale kommen und dann zu großen Topclubs gehen in der Serie A?
Also ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Alessio Cranio, nicht zuletzt, weil ich ja auch ein bisschen Cagliari intensiver verfolge. Sehr, sehr starker Keeper. Der nächste Schritt ist definitiv möglich. Der Mann ist jetzt 27, also eigentlich bestes Fußballeralter. Als Torwart kann man ja sowieso auch noch mal ein bisschen länger machen. Mittlerweile auch seit geraumer Zeit in der Nationalmannschaft dabei. Und ja, hat sich das auch verdient und hat auch hart dafür gearbeitet. Wo du es aber auch ansprichst, neben Cranio Barella. Und da leite ich eigentlich direkt mal über. Chiellini, Bonucci und Barella sind zwar im Aufgebot, aber gegen die Schweiz so ein bisschen auch mit Fragezeichen, alle nicht ganz fit. Pessina und Cataldi wurden für Zaniolo und Pellegrini nachnominiert, weil auch die beiden von der Roma, deren Verletzungen zu schwer sind, um jetzt rechtzeitig wirklich 100%ig einsatzbereit zu sein. Und für uns ist ein Sieg gegen die Schweiz eben Pflicht. Wir sind punkt- und spielgleich mit der Schweiz. Mit einem Sieg, wir haben jetzt das direkte Duell am 12. November in Rom gegen sie. Da, wo wir bei der Euro übrigens 3-0 gewonnen haben. Also wenn wir das genauso wiederholen, dann ist alles gut. Dann sind wir nämlich für die WM qualifiziert. Mit einer Niederlage ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in die Playoffs rutschen. Und das weckt irgendwie ungute Erinnerung, wenn man an Playoffs für eine WM-Qualifikation denkt, oder?
Ja, wir haben es ja schon mal nicht geschafft. In die WM, damals gegen Schweden. Aber ich denke, dass wir dieses Jahr deutlich besser aufgestellt sind als damals 2018.
Ja,
beziehungsweise 2017.
Wir sind ja auch nicht umsonst Europameister geworden. Der Kader ist gut genug. Ich hoffe nur, dass wir den Heimvorteil vielleicht eben auch ausnutzen können. Denn am 15. November spielen wir gegen Nordirland, die Schweiz parallel gegen Bulgarien. Für die es in dem Spiel noch um etwas gehen könnte. Allerdings auch nur, wenn Italien und Schweiz sich so trennen, dass wir sowieso schon qualifiziert sind. Also ist es ein Alles-oder-Nichts-Spiel eigentlich so gesehen. Und
Finale.
Aufgeregt.
Ja, wie gesagt, also Italien spielt jetzt ein kleines Finale. Da ist Italien ja eigentlich gar nicht so schlecht drin. zumindest jetzt nicht, was das von der EM bezogen, beziehungsweise auch von der Nations League bezogen heißt. Ich denke, Italien wird's machen. Ich weiß nicht, was dein Tipp ist. Ich glaube, Italien wird da mit einem 2-1 rausgehen.
Ich hoffe, dass Italien es machen wird. Ich glaube auch, wir sind einfach mal positiv. Ich sage, Italien gewinnt das 3-1. Und wir sind auch nicht die Einzigen, die das Spiel als besonders wichtig erachten. Natürlich hat sich auch Trainer Roberto Mancini bei der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie dazu geäußert.
Dobbiamo essere tranquilli nel preparare questa partita, che è una partita importante.
Wir müssen uns in aller Ruhe auf dieses wichtige Spiel vorbereiten. Normalerweise sind die Spiele gegen die Schweiz immer schwierig. Die Geschichte lehrt uns das und so wird es auch am Freitag sein. Aber ich denke, wenn wir es schaffen, so zu spielen wie bereits auch im Hinspiel, dann werden wir sehr gut abschneiden. Ich denke aber auch, dass wir sogar noch besser als im Hinspiel abschneiden werden. Dafür müssen wir uns aber gelassen auf dieses sehr wichtige Spiel vorbereiten.
Ja, Mancini betont dann ja nochmal, wie schwer das Spiel eigentlich gegen die Schweiz ist, dass das für sie ja auch quasi das direkte Ticket zur WM wäre, beziehungsweise ist. Haben wir gerade eben schon mal angesprochen, hoffentlich gewinnen sie das auch.
Ich habe bald Geburtstag, also wenn die mir ein Geburtstagsgeschenk machen können, dann einfach bitte die Schweiz schlagen, dann habe ich eine entspannte Woche.
Na siehst du, dann hat David vielleicht dann auch endlich mal einen richtig guten Geburtstag.
Ja, wenn er schon letztes Jahr ausfällt durch Corona, dann kann Italien ja diesmal dafür sorgen.
Ja, das wäre auf jeden Fall der Hammer. Wie gesagt, in den Playoffs machen wir uns ja meistens, oder was heißt meistens, aber aus Erfahrung sprechend jetzt nicht so gut. Deshalb denke ich, ja, genau. Deshalb denke ich aber, werden sie es gewinnen? Und wenn nicht, sage ich auch, werden sie sich in den Playoffs auf jeden Fall durchsetzen können.
Ja. Und deswegen würde ich sagen, mit so positiven Gedanken schließen wir auch die Folge. Ich bedanke mich bei dir. Ist ein bisschen länger geworden heute. Ich fand es trotzdem sehr schön und angenehm, wieder mit dir darüber zu sprechen. War ja auch viel los. Und wünsche dir noch einen schönen Tag, genauso wie euch da draußen. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal ebenfalls wieder einschaltet und uns zuhört. Und arrivederci, ci vediamo. Ciao, ciao.
Yes, dann von mir auch noch ein herzliches arrivederci. Wir sehen uns dann, beziehungsweise wir hören uns dann in der nächsten Folge. Schön mit euch über solche Themen zu sprechen und macht's gut.